klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Wer aber ist ein Vater unter euch, den der Sohn um Brot bitten wird, er will ihm doch nicht einen Stein geben. Oder auch um einen Fisch, er will ihm statt des Fisches doch nicht eine Schlange geben. Oder auch wenn er um ein Ei bete, er will ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Epheser 1. Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jeder geistlichen Segnung in der himmlischen Örtern in Christo. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe und uns so vorbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesum Christum für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Vers 15. Weshalb auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, der unter euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, nicht aufhöre, für euch zu danken, euer Erwähnend in meinen Gebeten, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisset, welches die Hoffnung seiner Berufung ist und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in welche er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte und ihn setzte zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern, über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und allen und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen, und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und dann Kapitel 3, Vers 8. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alles zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, auf das jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christo Jesu, unserem Herrn, in welchem wir die Freimütigkeit haben in den Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, welche euer Ehre sind. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Familie in den Himmel und auf Erden benannt wird, auf dass er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, auf das ihr völlig zu erfassen vermöget mit allen Heiligen, welches die Breite und die Länge und die Tiefe und Höhe sei, und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, auf das ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken. Nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christo Jesu auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Amen. Ich hatte das Vorrecht, das Evangelium, das Wort Gottes zu predigen in einer lutherischen Gemeinschaft oder eine Gemeinschaftsbewegung da in unserer Gegend. Ich nahm aus meinem Text Johannes Evangelium und versuchte zu zeigen Gottes Ratschlüsse, die sich in Christus verwirklichen, in den verschiedenen Zeitaltern, wie das dargestellt wird in Kapitel 1 bis Kapitel 2, Vers 12. Wo die ganze Geschichte des Universums überblickt wird an dem Mittelpunkt des Christus. Ich war in voller Fahrt, da mein Pongauer Begleiter war hell begeistert. Gott hat gesprochen. Die Reaktion nach der Verkündigung der Fred ist schwärmerisch veranlagt. Nach einer Betrachtung des Römerbriefes, wo uns einiges wirklich groß geworden ist, sagte eine Schwester, zuerst den Juden, dann den Griechen, Juden und Griechen, Juden und Griechen. Und das Ganze, wann werden wir endlich was Praktisches betrachten? Hast du das je erlebt in deinem Dienst für den Herrn? Du hattest den Eindruck, andere hatten den Eindruck, dass Gott heute gesprochen hat. Und irgendwie ist die Botschaft nicht durchgegangen. Paulus will dieses Phänomen, er will vorbeugend Maßnahmen ergreifen, um dieses Phänomen bei seinen Lesern nicht zu erleben. Ich finde es wirklich gewaltig, dass der Apostel in diesen zwei Gebeten eigentlich das Wesentliche an den Epheserbrief in zwei kurzen Gebeten zusammenfasst. Als ob man Suppe hat am Sonntag zum Mittagessen, und am Montag gibt es Suppe übrig, man heizt es auf dem Holz, wir haben einen Holzherd und es bleibt immer warm und es wird ohne Suppe zu essen, immer weniger in dem Topf. Aber man isst Suppe wiederum. Aber die Mutter hat so viel gemacht. Und dann isst man Suppe wiederum. Und am dritten Tag isst man Suppe zum letzten Mal. Und weißt du, es ist komisch. Aber die letzte Schüssel voll ist eigentlich das Beste. Weil die Suppe ist so komprimiert, so. Ja, wie soll man sagen? Es ist das Quintessenz, es ist das, wie sagt der Deutsche das? Essence, sagen wir auf Englisch. Ja, der Suppe. Ja, es ist super konzentriert. Jedenfalls, das ist, was wir haben in diesen zwei Gebeten von dem Apostel Paulus. Und hier lernt man, wie man betet für die Heiligen. Es war Harold St. John, der gesagt hat, dass man mindestens so lang an die Knie bleiben soll, in Vorbereitung auf die Predigt, als man bleibt auf dem Podium anspricht. Und das ist wirklich wahr. Die Vorbereitung der Verkündigung durch das Gebet. Wir waren in Rehe vor ein paar Jahren und hatten den Eindruck, dass Gott wirklich gesprochen hat. Ich glaube, Richard hat gesagt, dass wir einen neuen Rekord gesetzt haben. Ich habe einen neuen Rekord gesetzt, bezüglich wie lange man eine Predigt zuhört. Aber wir haben wirklich den Eindruck, dass Gott gesprochen hat und dann wirklich dauerhafte Auswirkungen festgestellt an manchen Orten. Aber nach der letzten Predigt nahm ich meinen Platz und Michael O'Shea, der Übersetzer von Richard Haberkamp, fragte Fred, während des Gebetes von einem Bruder haben wir geredet, Entschuldigung, aber er fragte während dem Schlussgebet, Fred, ich habe nur eine Frage. Wie lange hast du gebetet für diese Tage? Und ich sagte, Mike, ich habe in meinem Leben nie so viel gebetet für eine Tage. Könnte es sein, dass ein Grund, warum wir nicht mehr Durchschlagkraft haben in unseren Versammlungen, dieses sein? Ich reise und bin in Versammlungen in einigen Ländern und überall höre ich, aber besonders in den zwei Teilen Deutschlands, höre ich immer wieder, ohne zu fragen, oh ja, bei uns ist die Lehre wirklich in Ordnung. Das ist wirklich in Ordnung. Die Lehre ist wirklich in Ordnung. Aber wenn das Telos unseres Gebotes ist Liebe, zielt auf ein Gewissen und hat zu tun mit einem Glauben, der lebhaft ist, und was im Leben bewirkt, wenn es wirklich wahr ist, dass unsere Lehre in Ordnung ist, soll man bei uns sehr viel leben, sehr viel vorwärts gehen und sehr viel Liebe feststellen. Sind wir bekannt dafür? Oder haben wir doch ein Problem mit der Lehre? Gibt es Durchschlagskraft? Erreicht Gott sein Ziel durch uns? Interessant finde ich es auch wenn ich daran denke an Kolosserbrief. Wenn man denkt an das Gebet des Apostel Paulus in Kolosserbrief, was betet er? Im Wesentlichen, dass die besondere Botschaft dieses Buches verwirklicht wird in den Lesern des Buches. Und dann am Ende des Buches der Kern. Natürlich, ich sehe eine Struktur. Aber das Gebet von Epaphras ist irgendwie eine kurze Form von dem gleichen Gebet von Paulus in Kapitel 1. Und das ist, dass diese Gemeinde da steht, völlig überzeugt in dem ganzen Willen Gottes. Reif in ihren Überzeugungen in dem Wort Gottes. Paulus betet in diesem Brief zweimal, dass die Botschaft des Briefes fußt fast in dem Herzen der Zuhörer. Könnte es sein, wenn wir etwas vom Wort verkündigen, dass wir sozusagen auch das hineinbeten, was wir verkündigen? Dass wir dran denken, was hat Gott heute Abend zu sagen, sofern wir es verstehen. Und wir gehen auf unsere Knie und bevor wir es predigen, wir beten es. Frage. Was hältst du von der Stelle in Lukas Kapitel 11? Der Vater der guten Gaben gibt gute Gaben. Und wir sollen klopfen, inständig, ohne aufzuhören. Ist irgendwie die Bedeutung dieses griechischen Wortes oder dieses Tempus des Verbes? Wir sollen suchen und suchen und suchen, und wir werden finden. Wir sollten bitten, inständig, und wir werden empfangen. Wieso? Warum ist es nicht, wie ein charismatischer Freund von mir sagte, wenn ich wirklich glaube, ich bitte einmal, und das genügt. Was hat Gott davon, dass ich eine Sache inständig bitte? Was hat Gott eine davon, dass ich immer wieder anklopfe? Ist es wirklich, dass Gott etwas davon hat? Oder habe ich etwas davon? Gott ist ein Vater. Und ein Vater gibt seinem Sohn gute Gaben. Ich gehe mit Hans-Peter ins Geschäft. Weihnachten kommt bald. Und wir schauen herum im Geschäft. Und Hans-Peter sagt, da ist eine elektrische Eisenbahn. Vater, ich hätte so gerne sowas zu Weihnachten. Dann gehen wir durchs Geschäft und wir schauen. Und da ist ein ferngesteuertes Auto. Daddy, das ist ein ferngesteuertes Auto. Schau das an. Das ist genau wie Hannes oder vielleicht besser. Das möchte ich haben. Aber Hans-Peter, du sagtest, du wolltest eine elektrische Eisenbahn. Nein, elektrische Eisenbahn ist gut, aber dieses ferngesteuerte Auto, das ist gewaltig. Ein bisschen weiter, und da gibt es ein ferngesteuertes Segelboot. Stell dir vor. Ferngesteuertes Segelboot. Daddy, und wir wohnen am Walersee. Das muss ich haben zu Weihnachten. Bitte, kauf mir ein ferngesteuertes Segelboot. Dann kann ich lernen, auf Walersee zu segeln. Aber du hast gesagt, du wolltest ein Eisenbahn und du wolltest ein Auto. Ja, ich weiß, Daddy, ich wollte ein Eisenbahn und ich wollte ein Auto, aber das ferngesteuerte Boot. Freunde, was soll ich mit meinem Sohn tun jetzt? Kaufe ich ihn alle drei? Ist das gut für ihn? Dass er alle drei bekommt. Nein, das ist nicht gut. Und wir kommen nach Hause und wir erzählen Mutti und er sagt, Mutti, ich habe ein ferngesteuertes Auto gesehen im Geschäft. Das registriere ich. Eine Woche später, Daddy, vergiss nicht, zwei Wochen zu Weihnachten, das ferngesteuerte Auto im Geschäft. Hans-Peter, ich habe gemeint, dass du ein ferngesteuertes Schiff wolltest. Oh, das ist auch nett, aber das ferngesteuerte Auto. Eine Woche später, Daddy, du hast nicht vergessen, Weihnachten ist in nur noch eine Woche das ferngesteuerte Auto, weißt du? Weißt du was? Bitten, was Hans-Peter lernt durch Bitten? Er lernt, was er will. Und ich lerne, was er will, was er wirklich will. Und durch das inständige Bitten und unterscheiden müssen, was ist mir wirklich wichtig? Oh, das ist gut, eine gute Sache für einen Vater zu wissen. Und es ist eine gute Sache für den Sohn zu wissen. Und was willst du wirklich? Du wirst Gott zeigen, was du wirklich willst. Wie inständig du dafür bittest. Genau wie ich Hans-Peter. Ja, ich weiß, Gott weiß alles. Aber als Vater, genau wie ich Hans-Peter, seine Wünsche, seine Pläne, seine Vorstellungen, seine Ziele entwickeln sich im Laufe seines Bittens. So ist es in unserem Leben. Was willst du, Bruder? Was willst du tun? Angesichts der Wortverkündiger. Und was sagst du zu diesem Vers? Vielmehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Oh, du weißt, was der Vers nicht heißt. Und ich weiß, was der Vers nicht heißt. Es ist gesprochen vor Pfingsten. Gut. Aber ich frage mich, Lukas, der auch schrieb die Apostelgeschichte, und Lukas Evangelium nach Pfingsten, wieso schreibt er diesen Vers für uns? Natürlich, ich bitte nicht um etwas, was ich schon habe. Ich sage nicht, Lothar, bitte gib mir diesen Stift. Lothar sagt, wird irgendwas Lustiges dann sagen zu mir, wenn ich irgendwie die Stimmung der Tage richtig einschätze. Er würde vielleicht so weit gehen, als meine Intelligenz in Frage zu stellen. Dass ich ihm um etwas bitte, das ich schon habe. Und wir haben den Heiligen Geist. Aber ist die Innewohnung des Heiligen Geistes alles, was wir erwarten nach Pfingsten? Man könnte davon ausgehen, oh, ich bin in einer Versammlung groß geworden, ich meine geistlich groß geworden, wo einer der Brüder fragte einen alten Bruder, der in der Versammlung war, seit Anfang, und dann in der Vorgängerversammlung war, seither, er bekehrte sich durch wen bekehrte er sich? Irgendeinen bekannten Prediger in England. Nein, sein Vater bekehrte sich durch Moody. Er war 90 Jahre alt und der Bruder fragte ihn, wann war das letzte Mal, du hast einen Predigt über den Heiligen Geist in unsere Versammlung gehört? Und der Mann, der ziemlich hell wach war in seinem, und er konnte sich an vieles erinnern, konnte sich nicht an eine Predigt, der den Heiligen Geist zum Thema hatte, in seiner Versammlung. Erwarten wir etwas von dem Heiligen Geist? Heute? Oder ist es genug zu wissen, dass wir keine Geistestaufe brauchen, denn wir haben eine. Und wir keine Versiegelung brauchen, denn wir haben eine. Und wir keine Salbung brauchen, denn wir haben eine. Und der Heilige Geist wohnt in uns. Genügt das uns? Wir haben gelesen in zwei Abschnitten in Epheserbrief, dass Paulus bittet um den Heiligen Geist für andere. Er schrieb in Kapitel 1 wunderbare Sachen. Vor Grundlegung dieser Welt hat Gott entschieden, in Christus ein Volk für sich zu haben. Vor Grundlegung dieser Welt wurden wir auserwählt in Christus und zuvor bestimmt. Wozu ist immer die Frage bei Vorherbestimmung. Nicht wer wird vorherbestimmt, sondern wozu. Meine Frau sagt mir, ich sage, Peggy, ich mache Spiegelei. Sie sagte, pass auf, ich brauche 4 Eier für den Kuchen heute Nachmittag. Und ich muss 4 Eier haben. Ich schaue in den Kühlschrank und ich sage, welche 4 sind vorherbestimmt für den Kuchen? Das ist überhaupt nicht die Frage bei Vorherbestimmung. Die Vorherbestimmung betrifft wozu, wohin. Wohin sind wir vorbestimmt? Zur Sonnschaft. Zur erwachsenen Sonnschaft. Vollberechtigte Kinder Gottes, Erben Gottes und Miterben Christi. Oh, ihr kennt die Geschichte von Ben Hur und ihr kennt die Szene wahrscheinlich, wo Ben Hur in Rom wird adoptiert, nicht wahr? Das ist, was dieses Wort heißt. Es ist nicht Adoption, wo ich ein Kind annehme, das ich nicht kenne, und das Kind wird mein Kind. Die Frage ist, wer wird mein gesetzmäßiger Erbe? Wem gebe ich alles, was ich habe? Wer bekommt die Verantwortung über mein Besitz? Überleg mal, was das heißt, bevor wir denken an das, was er hier gebetet. Vor Grundlegung dieser Welt. Das sagt uns etwas aus über die Zweckbestimmung dieser Welt. Wozu ist die Welt da? Wie lange ist sie da gewesen? Ich weiß nicht. Manche Christen wissen, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, wozu sie da ist. Sie ist eine Biosphäre, weil Gott Kinder wollte. Die Erde ist für Gott, was mein Herr Kochherd ist in meinem Haus. Ich habe einen schönen Herd gekauft für meine Frau. Nicht, weil ich eine Lücke in der Bank füllen wollte, weil die Küche sonst ohne Kochherd nicht richtig wäre. Ich habe einen Kochherd gekauft, denn ich habe gewisse Gewohnheiten, die ich zu pflegen weiß. Ich mag Essen. Und besonders warmes Essen. Das ist die Zweckbestimmung. Deshalb ein Kochherd. Und Gott wollte Kinder. Aber er hätte Geschöpfe so schnell haben können. Aber Kinder ist nicht so einfach. Er schuf eine Biosphäre, bevölkerte es, sie mit Menschen. Weit genug weg von Gott, wo sie eine echte Alternative zum Glauben und Gehorsam hatten, wo sie wählen könnten, Gott oder nicht. Er sandte seinen Sohn und gab ihnen die Chance zu entscheiden, ob sie Kinder Gottes werden wollen oder nicht. Hängt nur davon ab, was du machst mit seinem Sohn. Aber überleg das mal, einen Moment. Das Universum. Wie unsagbar groß ist das und kompliziert und schön. Und all das ist etwa wie eine Fassung für einen Diamant. Und der sind wir. Am Ende der ganzen Geschichte, wo Gott sagt, rollt die ganze Himmel und den Himmel und die Erde zusammen, wie ein alter, ausgedehnter Mantel zusammen und wegtut in einem Schrank in seinem Dachboden, dann wird er haben, was er wollte die ganze Zeit. Und das waren wir. Oh, unsagbar groß ist sein Plan. Und wenn wir auf diese Weise durch Epheserbrief gehen würden und die einzelnen Aussagen miteinander betrachten würden, das gewaltige Reichtum, dass Gott in Christus und in uns sieht. Naja, man hat eigentlich fast das Ganze gesagt in einigen kurzen Worten in einem inbrünstigen Gebet in Kapitel 1 und Kapitel 3, wo Paulus diese Wahrheiten hineinbetet, sozusagen, bei seinen Hörern. Darf ich etwas dazu sagen? Ihr hört von ihrem Glauben, ihr Liebe zu allen Heiligen, und ihr betet und dankt, sie erwähnen in seinen Gebeten. Ein bestimmtes Gebetsanliegen. Der Anlass, ihr Glauben, ein Gebet ohne Unterlass, ein Gebet für ihre geistliche Aufklärung. Und ich glaube, dass solches Beten ist eine Begleiterscheinung von wirksamer Verkündigung. Ihr kennt gewiss, die grobe Botschaft oder die große Botschaft des Epheserbriefes. Halte das im Sinn, während wir dieses Gebet betrachten. Ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, der Urquell der ganzen Herrlichkeit, der Urheber aller Ratschlüsse, dass er euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Das, liebe Brüder, ist die höchste Erkenntnis in dem Universum. Gott persönlich und inniglich zu erkennen. Aber wie erkennt man Gott? Personen sind kompliziert. Ich weiß einiges von Physik. Ich habe früher viel mehr gewusst. Die sind Grundsätze, die ich in der Schule mich angeeignet habe. Ich weiß, wie gewisse Naturgesetze funktionieren. Ich habe mich angestrengt, ich habe mit meinem Kopf gearbeitet und ich weiß einiges über Physik. Ist das, wie du eine Person kennst? Wenn du Prinz Charles kennenlernen wolltest, wie würdest du das anstellen? Oh, es wäre interessant, natürlich Lady D kennenzulernen, aber Prinz Charles werden wir anfangen mit ihm. Wie würdest du das tun? Ihn telefonieren? Sag, Charlie, ich komme zu dir. Was ist sein Telefonnummer? Oder schreibst ihm eine Karte. Wo hält sich derzeit auf? Und selbst wenn du wüsstest und du rüberfliegst, dann gibt es ganz große Männer mit diesen Bärenmützen, gell, und stehen da und sie können nicht einmal lächeln und sie werden es nicht lustig finden, wenn du Charlie besuchen willst. Wie kommst du an Prinz Charles ran? Er kennt nur die Leute, denen sich offenbart. Und genau so ist es bei dieser hohen Persönlichkeit Gottes. Ihm zu erkennen, der Vater der Herrlichkeiten, der Quelle dieser gewaltigen Ratschlüsse des Epheserbriefes, ihn zu erkennen, wird dich einladen müssen. Wir werden ihn erkennen durch den Geist, für den Paulus gebetet hat, der Geist der Wahrheit, Weisheit und der Offenbarung seiner selbst. Ironside, war bekannt als der größte amerikanische Prediger in unserem Jahrhundert. Er wurde von den Versammlungen, der dann schließlich Pastor von Moody Church wurde. Als junger Mann kehrte er zu seiner Familie in Süden Kalifornien und es gab Besuch, ein Mann aus Nordirland. Er wohnte draußen unter den Olivenbäumen in einem Zelt. Er war draußen in dem Zelt, er brauchte Luft, er hatte Tuberkulose, es war in den Endstadien. Und Ironside ging ihn zu besuchen, der junge Evangelist. Und er redete mit Herrn Fraser. Und Andrew Fraser sagte, Harry, komm näher. Ich habe dir was mitzuteilen. Der wahnsinnig intelligente Ironside geht zu Fraser, zu dem alten Nordirlander. Und öffnete seine Bibel. Und stundenlang saß da mit Tränen in den Augen, als hörte Dinge, die in seinem ganzen Leben nie gehört hat. Tiefe Dinge. Dinge, die sein Leben von dem Tag an prägten. Und fragte mit Tränen in den Augen, wo hast du studiert? Wer hat dir das Ganze gesagt? Und Fraser sagte, solche Erkenntnis bekommst du nicht an einer Uni, sondern auf deinen Knien. Fraser hatte auf einem Erdboden in seiner Hütte in Nordirland die Schrift und noch wichtiger, seinen Gott kennengelernt. Kennen diese Person hat wenig mit Strukturen zu tun. Strukturen helfen uns in unserem Dienst und vielleicht auch in unser Verständnis der Schrift. Aber hier hilft nur der Heilige Geist. Bittest du den Heiligen Geist für deine Zuhörer? Dass der Geist, der in ihnen wohnt, das Wort Gottes nimmt, was du predigst, und ihre Augen ihres Herzens auftut, auf dass sie erkennen, wer Gott ist. dass sie ihnen persönlich den Ursprung aller Herrlichkeiten kennt. Die Erkenntnis seiner selbst, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. O Gott, öffne ihr Augen, schreibt Paulus. O Gott, diese Dinge sind so gewaltig. Er hatte Angst, dass er so etwas schreiben könnte. Dieses Brief ist gewaltig. Hier ist Verkündigung. Du riechst kein Gefängniszelle hier. Wahrheit so hoch, dass die englischen Kommentare nennen Epheserbrief die Alpen der Bibel. Mal einer hat sogar geschrieben, ich habe gelesen, die Himalaya. Solche erhabene Wahrheiten. Könnte es sein, dass jemand das lesen könnte und es nicht fassen? O Gott, durch deinen Heiligen Geist, öffne die Augen ihres Herzens. Öffne die Augen ihres Herzens, auf dass sie erkennen, welches die Hoffnung deiner Berufung ist. Seine Berufung ist es. Und was ist die Hoffnung? Worauf läuft alles aus? Christus, dem alles unterworfen ist. Christus, der die Zusammenfassung ist, im Sinne von einem griechischen Redner. Die Zusammenfassung der ganzen Geschichte, der am Ende der Geschichte steht und sammelt alles ein und gibt alles seinen Sinn. Dass sie gemäß ihre Stellung in Christus wissen, zu welcher Hoffnung sie berufen sind. Brüder, wisst ihr, wer wir sind? Wir sind Gottes Schattenkabinett. Und das Universum ist unser Reich. Wir sind Erben Gottes. Wir sind Miterben Christi. Möge Gott unsere Augen auftun, damit wir wissen, wer wir sind. Zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Steh auf, Daniel. Schau dir diesen Mann an. Herrlich, oder? Warum lacht ihr? Wenn Daniel in dieses Zimmer gekommen wäre heute, wie er eines Tages sein wird, in der Herrlichkeit, die er haben wird, wir hätten uns längst zu Boden begeben, in Furcht und in Zittern vor diesem Mann, wenn er in diesem Zimmer kommt. Ich möchte dich bitten, das zu überlegen, bevor du ihn kritisierst, bevor du nachträglich redest über ihn, bevor du hinter deinem Rücken jemand sagst, was du wirklich von ihm hältst. Du hast noch nicht gesehen, wer er ist. Du hast noch nicht gesehen, das, was Daniel wirklich ist in Gottes Augen. Und das, wozu Daniel bestimmt ist. O liebe Brüder, wenn wir wüssten wirklich, zu welcher Hoffnung wir berufen sind, in den Versammlungen, wie würden wir einander behandeln? Wie würden wir miteinander umgehen? Gottes Schattenkabinett, seine Herrlichkeit. Er sagte es in einem Psalm, alle meine Wohne finde ich in dir. Dann denkt er, na ja, und die Herrlichen, die Heiligen, die auf Erden sind, in denen ist all mein Wohlgefallen. Ich meine, ich rasiere mich täglich, aber nicht gern. Ich mag den Spiegel nicht. Der letzte Gedanke, der mir einfallen würde beim Rasieren, wäre, oh, herrlich. Aber was sagt Christus? Der kennt mich in Christus und wozu ich gerufen bin, in den Heiligen auf Erden, in den Herrlichen, in denen ist all mein Wohlgefallen. O möge Gott unsere Augen, unsere verfinsterte Augen, die Augen unserer Zuhörer auftun, auf dass wir wirklich, nicht hier nur als Prediger hinter einem Podium, sondern wirklich im Herzen wissen, wozu Gott uns berufen hat. Und mögen wir wissen, zweitens, und nur der Heilige Geist kann solches Wissen vermitteln, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Beachte Folgendes. Es ist nicht der Reichtum der Heiligen, obwohl wir sehr reich sein werden. Nein, es ist Gottes Reichtum in uns. Hat es dich je bewegt? Hat Gott hier deine Augen geöffnet für den Gedanken, für diese Wahrheit, wie reich, wie unsagbar reich Gott sich fühlt, dass er dich hat. Ich lese, wir lesen in den Himmelsreich Gleichnissen von einem Mann, der ein Geschäftsmann war und er kannte seine Sache und er fand eine Perle, eine sehr kostbare Perle und er verkaufte alles, was er hatte, um diese Perle zu haben. Und er war zufrieden. Oh, dieser Kaufmann, was hat er besessen? Was besitzt? Was hat er besessen? Besitzt. Besessen. Johannes Kapitel 17 sagt er, gib mir die vorzeitliche Herrlichkeit, die ich bei dir genoss. Was hat er gehabt? Ich weiß nicht, ich bin keine Frau, aber Frauen im Allgemeinen, es gibt natürlich geistliche Schwestern wie meine, ihr macht überhaupt nichts aus, aber sie mögen Diamanten. Diese kleine Steine. Ich bin ziemlich begeistert von Astronomie. Und ich lese über die Sterne sehr gerne. Wenn ich nach Hause komme um Mitternacht, lese ich am liebsten über Astronomie. Weißt du, was passiert mit einem Stern, etwas so ein Solarmaß, wenn es explodiert in einem roten Riesen und es brennt und es brennt und es brennt und es brennt? Oder vielleicht in einer blauen Riese. Aber es brennt zu einer Zeit, es brennt ab zu einem, öfter zu einem kleinen weißen Zwerg. Stern etwas so groß wie ein Planet. Und in den Endstadien des weißen Zwerges seine Materie verwandelt sich zu Kohlenstoff unter ungeheurem Druck. Weißt du, was Kohlenstoff unter ungeheurem Druck ist? Kannst du dir vorstellen, ein Diamant so groß wie diese Erde? Und wenn die Bibel redet von neuer Himmel und neuer Erde, und du denkst, wie kann das sein? Weißt du, was für Baumaterialien draußen sind? Ein bisschen Verwandlung von dem Herrn, und er hat seine Sache zusammen. Überleg mal, was dieser Mann hatte. Millionen von Diamanten, so groß wie diese Erde. Denke an Andromeda-Galaxie. 250 Milliarden Sterne. Denk an das, was er hat. Und er war bereit, alles zu geben, um eine kostbare Perle zu haben. Und das sind wir. Ich war in Mettmann auf einer Konferenz. Ich schaute einen Mann an, der heißt Fridolin. Er hat keine Ärmel. Bis hier hat er Stumpfe. Er ist der einzige Kriegsgeschädigte der Schweiz vom Zweiten Weltkrieg. Seine Kanone ist geplatzt bei einer Übung. Und ich wusste nicht, wie ich zurückzukommen mit dem Friedeling, gell? Sagte, ja, grüß Gott. Sagte, grüß dich. Weißt du? Und das Problem ist, was, wie fasst du den an, gell? Tust du so? Oder tust du... Was tust du mit einem Mann ohne Ärmel? Und weißt du, ich bin ein bisschen komisch, wenn ich nicht weiß, wie ich einen anfasse. Dann, ja, ein bisschen reserviert. Aber ich habe mit Friedeling nicht geredet. Ich wusste nicht anzufangen. Dann am Sonntag sitzen wir da. Und ich bin nicht so geistig wie du. Ich schaue herum im Zimmer. Ich folge das Brot manchmal. Wie ein kleines Kind. Ich denke dran manchmal. Ja, das sind meine Geschwister. Und es ist ein Leib. Und wir sind ein Brot. Ich meine, wirklich. Und ich schaue das Brot, wie es geht. Und das Brot kam zu Friedeling. Und der Hans aus Zürich hat es gebrochen, hat ein Stück abgebrochen für Friedeling. Und ich wartete. Er wird es in seinen Mund tun, oder? Und er gab es zwischen seinen zwei Stumpfen. Und ich dachte, na Wahnsinn, ich bin jetzt wirklich neugierig, was er tun wird, gell? Und irgendwie, ich weiß nicht wie, ich kann es nicht nachmachen, hat sein Brot in seinen Mund getan. Und dann ist mir ein Gedanke gekommen. Werfe eure Perlen nicht vor den Schweinen. Wieso? Ein Schwein, der weiß, eine Perle nicht zu schätzen. Du wirfst deine Perlen zu Schweinen, sie meinen, das ist Mais. Gut. Sie fressen ein bisschen, beißen einen Zahn aus, dann drehen sie, kehren sie um, sagt Jesus, und sie reißen dich. Was ist das Problem mit einem Schwein? Es weiß, eine Perle nicht zu schätzen. Gott hat zu mir gesprochen, glaube ich. Fred, es gibt viele Schweine in dieser Welt, die Friedeling nicht zu schätzen wissen. Es gibt viele Menschen und auch Christen, die nicht in Friedeling sehen, was ich in Friedeling sehe. Ich fühle mich unheimlich reich, Friedeling zu haben. Und dieser Vers ist in mein Leben ins Leben gerufen, als Friedeling das Brot genommen hat. Gott fühlt sich unheimlich reich, dich zu haben. Jesus verzichtete auf alles, hat uns. Und ist zufrieden. Und als er dachte an uns, sah er vor sich liegende Freude. Möge Gott, Heiliger Geist, auf diese Weise das real machen in meinem, in deinem Leben und in dem Leben unserer Zuhörer. Fantastisch. 87. 22 Februar, 2.27 Uhr, in etwa 22 Sekunden, registrierten sie unter Lake Erie in Ohio, in einem Tank einige hundert Meter tief in der Erde, von ultra pures Wasser, reines Wasser, registrierten sie 8 Neutrinos. Zur gleichen Zeit, bei der gleichen Bruchteil einer Sekunde, haben sie 6 in Japan tief in der Erde registriert. Etwas ist passiert. Astronomen schauten von der Südhemisphäre und dort in Magellan's Nebel bemerkten sie einen Stein, der ein Stern, der nie gewesen war, wurde immer größer und heller. Und dann kamen sie drauf. Es war ein Supernova. Die haben erlebt zum ersten Mal seit 1602 mit dem nackten Auge, wie ein Stern stirbt. Und was sie erlebten, geschah vor 170.000 Jahren. An dem Abend, durch deinen Körper,
sind wahrscheinlich etwa 10 Milliarden Neutrinos durchgeflogen mit Lichtgeschwindigkeit. Sie mussten zuerst die Erde durchqueren, aber dann haben sie dich getroffen in Unmengen. Ich möchte dich eine Frage stellen. Hast du je überlegt, bevor P222B3 starb, hat Gott an dich gedacht. Er kannte deinen Namen. Er entschied dich zu haben in seinem Sohn. Und er hat dich. Und er fühlt sich unheimlich reich. Und drittens, was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Die größte Machtentfaltung des Alten Testaments ist das Rote Meer. Man redet immer davon, dass der Gott, der uns aus durch das Rote Meer gerettet hat. Hiob redet von der größten Machtentfaltung Gottes in dem Universum. Also er redet davon in Kapitel 26, dass Gott die Erde hing auf dem Nichts, spannte den Norden, hat die Achse der Erde bestimmt. Und dann ein wunderbarer Begriff. Er hat den Himmel mit Sternen, durch seinen Hauch, garniert. Der wunderbare Begriff. Die Verschönerung des Universums durch Sterne. Und da schreibt Hiob, aber all das ist nur ein kleines Säusel seiner Macht. Nur die Säume seiner Wege. Den Donner seiner Macht. Wer kann das begreifen? Und die Welt musste warten, 2000 Jahre warten auf den Donner seiner Macht. Und das geschah in Christus. Als die größte Machtentfaltung, die je war, die Mächte der Finsternis überwand, als Christus aus den Toten herausgerissen war und hinaufgefahren ist, durch die ganze Hierarchie von Engelwesen und Mächten zum Rechten Gottes. Und das muss Leute, die Engel wirklich bewundert haben, dass ein Mensch an sie vorbeigefahren ist. Stell dir das vor. Menschen, die Engel sind da oben, was denken sie vielleicht? Menschen? Nein. Einer versteht ein bisschen von einem Atom und wie es funktioniert. Er versteht nur ein bisschen. Sie geben ihm einen Nobelpreis. Meine Güte, was ist das? Die Engel unwahrscheinlich intelligente und mächtige Wesen, wir können es gar nicht vorstellen, glaube ich. Wenn eine ganze Herr in einer Nacht umlegen könnte, sind sie schon heftige Burschen da oben und ziemlich intelligent. Aber an all diese intelligenten Menschen, und das ist, was der Fesselbrief sagen will, ist ein Mensch vorbeigefahren. Und eines Tages wirst du die gleiche Reise machen. Ist das nicht gewaltig? Und Gott will, dass wir wissen, welche Kraft gegen uns in Christus ist. Gott will weiter, dass wir wissen, Kapitel 3. Und hier ist das Gebet, nicht zu dem Vater der Herrlichkeiten, dem Gott unseres Herrn Jesus Christus, sondern zu dem Vater, von dem jede Vaterschaft kommt. Im ersten Gebet, wie in dem ersten Kapitel, ist die Betonung auf Gott und seinem Christus. Und in diesem Kapitel ist die Betonung auf den Vater und seinen Sohn. Der Vater, von dem jede Vaterschaft kommt. von dem jede Familie benannt wird. Ich gebe euch den Geist wiederum. Dieses Mal nicht in der Erkenntnis seiner selbst. Wir brauchen die Stärkung, die Erfüllung des Geistes, um etwas anderes zu erkennen. Und darüber wollen wir nur einige Minuten reden. Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit möge er euch mit Kraft stärken durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnen. Wisst ihr, unser Herz ist so schwach. Es muss erleuchtet werden und es muss gestärkt werden. Es ist also Gott, als ob Paulus betet, Brüder und Schwestern, nehmt Platz. Ihr könnt es kaum fassen, was ich jetzt sage. Ich meine, wenn wir einmal, ohne dass unsere Gedanken herumwandern, wie ein Hase durch die Wiese, und wir hätten einmal Paulus hier zu erklären, Epheserbrief, das wäre gewaltig, oder? Wenn Paulus hier wäre, Epheserbrief zu erklären, das wäre gewaltig. Aber etwas war immer noch nötig. Dass der Heilige Geist nicht nur ihn befähigt, das zu predigen, sondern dass der Heilige Geist in meinem schwachen, engen Herz Raum macht für das, was er sagt. Denn das ist so gewaltig. Dass ich es fassen kann. Prediger des Wortes Gottes, bitte um den Heiligen Geist. In dieser Beziehung. Dass der in den Gläubigen innewohnende Heilige Geist ihr Herz vorbereitet für was du hast, für das, was du zu sagen hast. Und in diesem konkreten Fall, denn es geht um Epheserbrief und Epheserwahrheiten, dass der Christus in euer Herz wohne, dieses Mal nicht der Vater der Herrlichkeiten vor Augen, sondern der Sohn, in dem all den Ratschlüssen Gottes zusammengefasst ist, möge er sich als Mittelpunkt von Gottes Ratschlüssen, als Haupt der Versammlung, in Verbindung mit der Versammlung, möge er einen Platz haben, sich häuslich einrichten können in eurem Herz, ist das Gebet. Auf das ihr, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Interessant ist es, dass geistliche Erkenntnis verbunden ist mit Liebe. Und die Voraussetzung tiefer geistlicher Erkenntnis dieser Art, nicht nur sachliche Einteilungen, sondern diese Art von Erkenntnis im Herzen, eine Voraussetzung ist, dass wir in Liebe gewurzelt sind, wie ein Baum, gegründet wie ein Gebäude, auf das wir völlig zu erfassen vermögen mit allen Heiligen. Und ist das nicht ein wunderbarer Begriff, nebenbei gesagt, wir erkennen mit allen Heiligen. Ein Echo von dem Gedanken in Kapitel 1, Liebe zu allen Heiligen. Mit allen Heiligen erkennen wir. Ist das nicht eine wunderbare Sache, miteinander auszutauschen über das, was wir von dem Herrn bekommen haben, und einander zu ermutigen und unsere Gedanken sozusagen eine Art lebendige Handreichung zu betreiben, auch in den 90er Jahren. Aber mit allen Heiligen, dann vermöget ihr völlig zu erfassen, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Napoleons Soldaten, als sie Spanien erobert haben, haben die ganze Kloster ausgeräumt. Es ist eine ganz interessante Geschichte, wenn du liest, was Napoleons Soldaten da gefunden haben. Zum Beispiel, es waren in einem Dominikanerkloster 12 lebensgroße Apostel in Silber. In einer Kirche. Und der französische General sagte, Ich brauche das. Sie müssen bezahlen, dass mein Herr hier bleibt, sagte er zu dem Klosterbesitzer oder zu dem, zu dem Abt. Und er wollte es nicht tun und er appellierte an die spanische Regierung, aber das ging nicht. Sie waren wirklich unter französischer Herrschaft. Und so schließlich hat der Gouverneur alle 12 lebensgroße Apostel genommen und er sagte, sie werden jetzt Münzen und sie werden arbeiten. Ja, Napoleon hat einiges angerichtet in Spanien, unter anderem die ganze Grausamkeiten der katholischen Kirche, die vertuscht wurden, hat er entdeckt. Aber in einem Kerker, in einem verborgenen Kerker, haben sie Eingang bekommen und dort fanden sie einen einzelnen Gefangenen, der im Einzelhaft war, vor hunderten von Jahren. Sein Skelett war immer noch gekettet an der Stelle. Aber mit seiner Kette hatte er geschrieben über seinen Kopf, die Höhe. Und zu seinen Füßen die Tiefe. Und zu seiner Rechten die Breite. Und zu seiner Linken die Länge. Und dieser Bruder ist gestorben, verhungert, in diesem Gedankengang. Das sind aber Dimensionen, vier Dimensionen. Kannst du denken in vier Dimensionen? Ich nicht. Aber durch den Heiligen Geist mit Christus wohnen in einem liebevollen Herz mit allen Heiligen. Ich kann. Auf das ich erkenne vier Dimensionen. Die Breite, oh wie breit. Epheser Brief sagt uns wie breit. Juden und Griechen, die einst fernen und die nahen, vereint in dem Christus. Die Länge, vor Grundlegung dieser Welt, begann dieses Geheimnis in dem Herzen Gottes, in den Ratschlüssen Gottes, in den heiligen Gesprächen zwischen der Personen der Gottheit. Die Länge vor Grundlegung der Welt und Kapitel 2, Vers 7 bis in die aufeinander folgende Zeitalter, in den kommenden Zeitaltern. Und dieser Satzteil könnte so übersetzt werden. Es ist wie am Meer, wie die Wellen sich aufeinander aufhäufen. In den kommenden, aneinander gereihten, sich aufeinander häufenden Zeitalter. Im Bibelpanorama haben wir nur zwei. Ich weiß nicht, was das heißt. Aber die Länge des Christus vor Grundlegung dieser Welt ist in den Tag der Ewigkeit. Die Breite und die Länge, die Tiefe und die Höhe. Die Tiefe. Wer zog dich denn herab in Armut, Mühsal, Tod und Grab? Ich singe so gerne das Lied. Tief neigt der Himmel sich zu Armen. Emmanuel wollte sich uns nahen, Gott wurde Mensch, o Welt erbarmen, du sein Volk, bete staunend an. Und dann Vers 3, tiefer noch muss die Liebe gehen, hat sich an unseren Platz gestellt, er starb am Kreuz in Schmach und Wehen, starb für eine verlorene Welt. O wie tief. Keine Ecke von der Hölle ist grausamer als das, was Jesus am Kreuz erlebte. Als Jehova seine Rute erhoben hat und seinen Sohn für uns gezüchtigt hat. Nicht der römische, die römische Peitsche. Jehova hat es gefallen, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Oh, wie tief. Es war Newton, der sang, der ehemalige Sklaventreiber. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Wunderbare Gnade. Oh, wie süß der Klang, der ein Furchtbarer wie ich gerettet hat. Ich war einmal blind und jetzt sehe ich, war verloren und jetzt bin gefunden. Oh, wie tief. Wer das nicht in einem Buch, der redet über die Erhöhung des Herrn und sein Herabsteigen in die untersten Teilen der Erde, ist es nicht hier angebracht, dass Paulus betet, dass wir die Tiefe erkennen von Gottes Ratschluss. Oh, wie tief ist er gegangen. Und ich höre, der Gipfel des Universums, oh, ich weiß nicht, wo das ist, zu Rechten Gottes, hinaufgestiegen in die Höhe, ist er. Möge Gott unser Herz stärken, auf dass Christus, dieser Gedanke, Christus mit seinen, als Mittelpunkt des Ratschlusses, der Ratschlüsse der Versammlung, der Mittelpunkt von allen Gottes Plänen und Sehnsüchten, dass Christus häuslich in uns eingerichtet ist, auf dass wir die vier Dimensionen unseres Heils, des Ratschlusses Gottes erkennen. Auf dass ihr die Erkenntnis übersteigende Liebe erkennet. Ich weiß, das klingt ein bisschen lustig. Wie kann man etwas erkennen, was die Erkenntnis übersteigt? Das ist ganz einfach. Meine Tochter ist 3 Jahre alt und sie tut das. Du fragst sie, ob die Mutti sie liebt, an deren Brust sie gezogen hat und in deren Schoß sie ständig sich befindet. Und die Sarah wird dir sagen, ja, Mutti liebt mich. Und dann du fragst Sarah, würdest du mir bitte erklären, was Liebe bedeutet? Wie weißt du, dass die Mutti dich liebt? Ja, es gibt Liebe, die unser Vermögen zu erkennen übersteigt. Wir können sie trotzdem erkennen. Mögen wir wirklich tief in unserem Herzen hineinschauen, mit unserem Herzen hineinschauen in die Liebe Gottes, dass wir erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe, auf dass sie erfüllt sein mögen zu der ganzen Fülle Gottes. Brüder, sofern ich beurteilen kann, ist das der tiefste Satz in den Schriften von Paulus. Was bedeutet das? Es gibt eine Zeit, wo man die Bibel liest und man kommt zu etwas und am liebsten sollte man sich niedersitzen und vielleicht nichts sagen als Prediger. Was soll man sagen? Erfüllt zu der ganzen Fülle Gottes. Ist es so, wie manche gesagt haben, man nimmt ein Kohl oder eine Dieselflasche und geht zum Ozean und füllt es ganz voll, bis es überfließt? Ist es erfüllt mit der Fülle der Ozean oder aus der Fülle des Ozeans? Ich weiß nicht, was hier gemeint wird. Ich muss dir ehrlich sagen, es ist mir einfach zu hoch. wenn jemand mir helfen könnte, diesen Vers besser zu verstehen, wäre ich ewig dankbar. Und ich meine das so, denn ich komme mir vor, das muss eine der profundesten Aussagen in der ganzen Bibel sein. Verstehst du? Und wenn wir so etwas hören, kennt Paulus die Schwäche unserer Herzen. Er weiß, wenn wir sowas lesen, dass wir empfinden, wie ist das überhaupt möglich, dass in meinem kalten, finsteren, engen Herz Gott wirkt und bewirkt diese Dinge in mir. Und so Paulus hilft uns in unserer Schwäche. Er tröstet uns mit diesem Vers, den wir öfters herabwürdigen mit unserem Sprachgebrauch. Wir brauchen ein bisschen mehr Geld oder wir brauchen eine Räumlichkeit für die Gemeinde. Und so wir beten dem, der über alles zu tun vermag, über die Massen mehr, als wir denken. Und ist der Vers deswegen in der Bibel? Nein. Natürlich ist das der Fall. Aber der Vers ist nicht so sehr da, um uns zu ermutigen in das, was Gott tut für uns, sondern das, was Gott in uns tun will. Dem, aber der über alles hinaus zu tun vermag, über die Massen mehr, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, in uns wirkt, an uns in Vers Kapitel 1, in uns in Kapitel 3. Schauen wir den Satz genauer an. Er vermag etwas zu tun. Er vermag zu tun, was wir erbitten oder erdenken. Er vermag darüber hinaus zu tun, was wir erbitten oder erdenken. Er vermag über alles hinaus zu tun, was wir erbitten oder erdenken. Er vermag über alles hinaus, über die Massen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Das ist nicht ein Vers, wo du sagst, Gott, gib mir den Mund. Es ist ein Vers, den du anwendest, wenn es geht um dein Herzenszustand. Oh Gott, tu das in meinem Leben. Dass ich erkenne die vier Dimensionen deines Ratschlusses. Dass der Heilige Geist wird mich wirklich stärkt, auf dass ich das überhaupt fassen kann. Ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung, in Christo Jesu, auf alle Geschlechter, des Zeitalters, der Zeitalter. Amen. So, wenn wir beten für unsere Geschwister, vielleicht wäre es gut. Wir wissen, was Gott sagen will. Wir haben Gott gesucht. Wir meinen, wir wissen, was die Botschaft ist für heute Nachmittag. Wir verbringen als Teil unserer Predigtvorbereitung ein bisschen Reden mit Gott über das Telos des Textes. Und ich glaube, dass das wirklich eine Auswirkung haben wird in unserer Predigt. Und wenn wir stehen auf dem Podium, und wir reden, im Vordergrund müssen diese Leute sein, das Telos des Textes, über das wir gebetet haben. Und wir bitten Gott, das zu bewirken von seinem Wort, wozu es geschrieben war. Nicht nur allgemein, Herr, tue, was du, dass dein Wort tut das, wozu es ausgesandt ist. Das auch vielleicht. Aber das, wozu es ausgesandt ist das, was im Text steht. Mögen wir lernen, so zu beten. Und ich betone wir, denn ich glaube, das ist etwas, wo ich auch vorbereitet habe. Fortschritte machen kann. Wir werden heute über Prophetie nicht reden können.
Jesus, wir hören auf dich.